Ja, liebe Geschwister, ich danke, dass ich wieder einmal unter euch sein darf. Das war ein Weilchen her, seitdem ich das letzte Mal da war. Ich war immerhin schon ein paar Mal da, aber heute zum ersten Mal auch mit der Familie. Der Grund dafür ist eigentlich nicht so ein guter. Der eine Grund dafür, dass wir heute als Familie gekommen sind, hatte nämlich einen Unfall mit dem Arbeitsauto. So, das ist jetzt dahin. Wird so viel kosten, das zu reparieren, aber es ging ganz blitzschnell, im Regen auf einer Kurve, gar nicht so schnell gefahren und das war gerade am Tag, glaube ich, danach, als du angefragt hast. Ich habe dann meine Frau gefragt und wir hatten natürlich jetzt so ein Auto und gesagt, kommen wir alle mit und das ist ja auch ganz gut, denn sonst hätten sie nicht in die Gemeinde fahren können, aber ich meine, es gibt Doppelgrund, einmal hier als Familie zu sein. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ich ein Prospekt mitgebracht habe. Wir haben einen ganz neuen Flyer von der SDH Basel. Das ist die Staatsunabhängige Theologische Hochschule, wo ich Rektor bin. Der ist gerade diese Woche von der Druckerei gekommen. Bedient euch beim Ausgang auch der letzte Freundesbrief. Die SDA-Perspektive mit einer theologischen Beilage, mit einem Aufsatz diesmal von mir zum Thema Erstlingsfrucht und die Auferstehung Jesu. Dürft euch gerne da bedienen und wir sind sehr dankbar, wenn ihr für unsere Arbeit betet. Das ist immer auch ein besonderer Kampf, weil es hier um die Bibel geht, um das Wort Gottes. Und heute ist alles möglich, was die Bibel in Frage stellt, aber wenig leider wird toleriert, was die Bibel als Wort Gottes ernst nimmt. Ich möchte über Psalm 24, die Verse 7 bis 10 predigen. Wir haben uns schon reichlich durch die Lieder darauf eingestimmt. Aber ich lese den ganzen Psalm, das sind 10 Verse, damit wir den Zusammenhang haben. Psalm 24, von 1 bis 10 lese ich. Ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz? Wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die sein Angesicht suchen, das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Kampf. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscher. Er ist der König der Herrlichkeit. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen, dass wir das Wort haben, dass wir wissen, du bist gekommen, du bist der König, und du wirst wiederkommen. Segne uns heute Morgen, stärke uns und schenke uns Kraft und auch Antworten für das alltägliche Leben mit dir. Amen. Gott kommt zu uns. Wie empfangen wir ihn? Das ist das Thema der Predigt heute. Advent, lateinisch Adventus, heißt Ankunft. Und auch hier in unserem Text ist von einer Ankunft die Rede. Wer kommt? Der König. Es kommt ein König. Die Frage ist, von welcher Ankunft spricht dieser Text und was bedeutet dieser Text für uns? Ich denke, dass viele von uns den Text kennen. Wir haben auch vorher schon darüber gesungen. Wir hören ihn immer wieder, aber was genau sagt der Text? Das ist gar nicht so ganz einfach. Ich möchte über folgende Gedanken sprechen. Erstens, Gott kommt zu uns. Zweitens, Gott kämpft für sein Volk. Und drittens, Gott bleibt Sieger mit seinem Volk. Gott kommt zu seinem Volk, Gott kämpft für sein Volk und Gott bleibt Sieger mit seinem Volk. Gott kommt zu uns. Ich lese Vers 7 noch einmal. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Frage ist, von welchen Toren ist hier die Rede? Luther übersetzt die Tore der Welt. Eine andere Übersetzung lautet die ewigen Tore oder die ewigen Pforten. Das Wort, das hebräische Wort Olam, das hier steht, das hat später die Bedeutung von Weltzeit, aber noch nicht zur Zeit Davids im Alten Testament. Da bedeutet das einfach eine sehr lange Zeit oder Ewigkeit. Die Zeit des Weltalls oder des Weltbestehens. Von daher ist die Übersetzung treffend, die ewigen Pforten. Offenbar sind im Kontext nach die Tore der Stadtmauer Jerusalems gemeint. Wir waren letzten Sommer in Jerusalem, haben dort Ausgraben gemacht in der Nähe und sind viel herumspaziert dort. Und da sind wir durch ein Tor und nochmals durch ein Tor. Es gibt verschiedene Tore der Altstadt von damals. Also muss man sich das so vorstellen, dass da die Stadtmauer steht und ein Tor und da drauf auf der Mauer stehen die Wächter. Und diese Wächter rufen den Toren zu, erhebt euch. Frage ist, ob hier ein Falltor gemeint ist. Ich denke nicht unbedingt, denn der Bibel ist das ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt. Erhebt eure Häupter. Was heißt das? Warum soll man die Häupter erheben? Damit man dem Sieg entgegenschaut. Und hier ist das der König, der kommen soll. Ja, was ist denn das für ein besonderer König, der diesen Sieg bringen wird? Es ist der König der Herrlichkeit. So wird er hier zuerst vorgestellt. Der König der Herrlichkeit. Das Wort Herrlichkeit beschreibt vor allem in der Bibel die Majestät Gottes. Die ewige Macht, seine ewige Kraft, seine Herrlichkeit, seine Güte, seine Gnade, seine Liebe, all das ist mit eingeschlossen. Und damit ist Gottes Gerechtigkeit, der Friede, die Freude und vor allem Gottes Heilshandeln für den Menschen mit angesprochen. Gott handelt zum Heil der Menschheit. Und dieser König der Herrlichkeit, der Gott gleich ist, er kommt und soll durch das Tor in die Stadt einziehen. Deswegen sollen die Tore die Häupter heben, damit der König einziehen kann. Die Stadt Jerusalem, Zion, von dem Berg Zion ist hier die Rede, dieser Berg Zion, diese Stadt soll den König empfangen. Und Zacharia weist darauf hin, Zacharia 9, ab Vers 9, und sagt, er wird reiten auf einem Esel in die Stadt. Und er wird den Krieg beseitigen, die Kriegswaffen und so weiter wird er aufräumen, die wird es dann nicht mehr geben. Nun, wir wissen von Jesus, dass er gekommen ist und auf einem Esel in die Stadt geritten ist, vom Ölberg her. Und damit hat Jesus Zacharia 9 teilweise erfüllt. Der weltweite Friede, ist leider noch nicht gekommen. Jesus noch nicht der ewige König in dem Sinn, dass er jetzt in Jerusalem wohnt und von dort aus Frieden gemacht hat, im äußerlichen Sinn. Aber Jesus hat diesen Frieden gebracht. Er ist der König der Herrlichkeit, von dem hier die Rede ist. Aber es gab zuerst mal ein anderes Problem, das aufgehoben werden musste, das besiegt werden musste. Und das Problem ist die Sünde. Das Problem ist das menschliche Herz. Es hätte nicht viel gebracht, wenn Jesus einfach nach außen hin alle Waffen zerstört hätte und das Herz des Menschen nicht verändert hätte. Das ist das eigentliche Problem. Und darum musste Jesus zuerst mal am Kreuz sterben, der König der Herrlichkeit. Denn Paulus sagt in Römer 3, Vers 23, alle Menschen haben gesündigt. Es besteht kein Unterschied. Egal wie wir sind und zu welcher Rasse und zu welchem Volk wir gehören. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Es ist der König der Herrlichkeit, der gekommen ist und uns diese Herrlichkeit, die durch die Sünde zerstört worden ist, in unserem Leben wiederherstellt. Und darum musste Jesus nicht nur in der Krippe, im Stall geboren werden und in die Krippe gelegt werden, sondern er musste auch ans Kreuz gehen, dort sterben, indem er Gottes Gericht wegen meiner Sünde auf sich nahm. Indem Jesus dort meine Schuld getragen hat. Und er hat dann gesagt am Schluss, es ist vollbracht. Und dieser König, der dort gestorben ist am Kreuz, er ist auferstanden und er lebt und er wird wiederkommen. In Zacharia 12, Vers 10 lesen wir, dass Jahwe, der König, spricht und sagt, und Israel wird mich anschauen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden weinen und wehklagen über ihre Sünden. Und Israel wird dann erkennen, dass sie den König ans Kreuz genagelt haben. Die Verantwortlichen. Und wir dürfen das heute schon erkennen. Dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Dass er für meine Schuld wegen mir in diese Welt gekommen ist, Mensch geworden ist, der Sohn Gottes. Er ist der König der Herrlichkeit. Und er hat den Sieg errungen. Heute klopft er bei uns an der Herzenstür an und fragt, wer lässt mich ein? Wo kann ich feiern? Wo kann ich die Sünden wegnehmen, vergeben und mit meinem Frieden einkehren, damit der König der Herrlichkeit einziehe? Und hier ist die Rede von Jerusalem, der König der Herrlichkeit zieht ein. Jerusalem liegt auf verschiedenen Hügeln und wenn dort Friede herrscht, dann wird das sichtbar für die ganze Umgebung. Und so darf das auch bei uns sein in meinem Leben, dass Friede herrscht und dass dieser Friede sichtbar wird. Gott kämpft für sein Volk. Ich lese Vers 8 noch einmal. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Kampf. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Wer fragt denn das? Das sind hier offenbar die Wächter, die fragen von den Mauern her. Und der König kommt und die fragen, ja, wer ist dieser König, dass er einziehen sollte? Ist er denn würdig einzuziehen? Sollen wir ihn reinlassen? Wer hat diesen Psalm geschrieben? Der König David. Und wir denken an die Geschichte Davids mit seinem Sohn Absalom, der eingekehrt ist in Jerusalem und David musste fliehen. Und es ist gut möglich, dass David auch an diese Zeit gedacht hat. David als unrechtmäßiger König ist eingezogen und der rechtmäßige König musste fliehen. Wer ist dieser König, dass wir ihn einlassen sollten? Es ist nicht der König David. Es ist Jahwe, Gott der Herrscher, stark und mächtig, so steht's hier. Stark und mächtig. Und wenn er in die Stadt einzieht, dann befreit er die Stadt von aller Unterdrückung. Es geht darum, dass die Stadt befreit wird von jeglicher Unterdrückung. Und Jesus ist gekommen, um einzuziehen, diese Welt. Und leider lesen wir dann Johannes 1 im ersten Kapitel das Wort, der Sohn Gottes wurde Fleisch, er wurde wahrer Mensch und zeltete unter uns. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und heute fragen wir uns, ja, wenn dieser Jesus der König der Herrlichkeit ist, warum sehen wir denn heute so wenig? Warum gibt es denn heute so viel Elend? Immer wieder vor Weihnachten werden so Lieder gesungen, Friede auf Erden. Man wünscht sich das so sehr. Aber was sieht man denn davon? Nun, wir haben es ja vorher auch gehört im Zeugnis. Sagt, wenn denn dieser Jesus wirklich Gott ist. Warum geht's mir denn so? Ja, will man denn Jesus aufnehmen? Will man mit ihm leben? Gott wartet, bis die Zeit reif ist, die Welt, das sagt uns die Bibel, die Ungerechtigkeit wird besiegt. Jesus kämpft für Gerechtigkeit, aber er tut das jetzt durch die Gemeinde. Als Menschen, die wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, als Menschen, die wir durch Jesus Kinder Gottes geworden sind, zu seiner Gemeinde gehören, wir sind heute wie die Stadt Zion, Jerusalem auf dem Berg, auf den Hügeln, dass wir leuchten sollen. Das, was Jesus sagt, wir sollen Lichter sein für die Welt. Die Stadt auf dem Hügel sollen wir sein. Weil Jesus das Licht ist, das in die Welt gekommen ist. Und in der Gemeinde soll diese Gerechtigkeit gelebt werden. Als Kinder Gottes. Und dann sind wir ein Zeugnis für die Welt. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir eine Einladung sind, für die Welt zu Jesus zu kommen. Denn man kann ihm lange vorwerfen, warum veränderst du dann die Welt nicht, wenn man nicht bereit ist, ihn aufzunehmen. Gott kämpft für sein Volk. Und er kämpft für uns und wir haben Kämpfe zu erleben, auch wenn wir in dieser Stadt hinter den Stadtmauern leben und Jesus da der König ist in der Gemeinde, so sind wir doch mitten in der Welt, auch als Gemeinde. Aber wir sind geschützt durch Jesus, der unsere Mauer ist. Hebe deine Augen auf zu den Bergen, haben wir vorher gehört. Woher kommt denn deine Hilfe? Schöner Geburtstagsgruß, eh? Vor allem hebe deine Augen auf zu den Bergen Zions. Der Berg Zion, zu den Bergen Jerusalems. Dort thront der Herr. Und heute in unseren Herzen. Gott sagt in 2. Mose 14, Vers 14 zu Israel, als Israel vor dem Schilfmeer lag und hinten kam der Pharao von Ägypten. Sie konnten weder zurück noch vorwärts. Und Gott sagt durch Mose, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Ihr werdet stille sein, der Herr wird für euch kämpfen. Jesus kämpft für uns und durch ihn sind wir stark, wenn wir mit ihm leben. Er hat die Sünde überwunden. Und Gott bleibt Sieger mit seinem Volk. So lesen wir nochmals Vers 9 und 10. Vers 9 und 10. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscher. Er ist der König der Herrlichkeit. Vorher wurde dieser König beschrieben als König der Herrlichkeit und nun wird er noch genauer beschrieben. Es ist der Herr der Herrscher. Hebräisch, Yahweh Zebaoth. Der Herr Zebaoth. Was sind das denn für Herrscharen, von denen hier die Rede ist? Es sind die Herrscharen der Welt und des Himmels, die himmlischen Herrscharen. Zuerst wird er hier beschrieben als Yahweh, Herr, Gott, Retter. Das Wort beschreibt Gott in seiner Gegenwart mit seinem Volk. Gott, der einen Bund macht, der Israel befreit, der sagt, ich werde mit euch sein. Der einst Israel durchs Rote Meer geführt hat, trocken, sie gerettet hat vor den Ägyptern, ist genau dieser Gott, der hier spricht und der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und nun heißt es, er ist der Herr der Herrscher. Und damit sind auch die englischen, himmlischen englischen Herrschern, die Engel gemeint und alle menschlichen Herrschern. Und so heißt es ja schon bei der Geburt Jesu in Lukas 2, Vers 13, kann man es nachlesen, da war das, der Himmel voll der himmlischen Herrschern von Engeln. Wenn dieser Ausdruck erscheint im Alten Testament, erscheint sehr häufig, insgesamt 259 Mal habe ich herausgefunden, sehr häufig, besonders 18 Mal in Zacharia 8, in einem Kapitel 18 Mal ist vom Herrn der Herrscher die Rede. Dann geht es zum ersten darum, dass Israel gerichtet wird, aber zweitens vor allem um die Wiederherstellung. Es geht darum, dass Gott Macht hat, sein Volk zu erlösen, zu befreien von den Feinden und dass Gott den Sieg behält. Trotz Sünde des Volkes. Gott behält den Sieg. Also ihr könnt gerne Zacharia 8 mal zu Hause nachlesen. Ein wunderbares Kapitel. Und zählen, wie oft der Ausdruck vorkommt. Da sehen wir sehr deutlich, wenn der Ausdruck erscheint, er wird übrigens ins Griechische übersetzt mit der Allmächtige. Und das ist ja damit eingeschlossen, wenn er der Herr, der Herrscher ist, dann ist er der Allmächtige, von dem er auch in der Offenbarung die Rede ist. Der Allmächtige, der wiederkommt. Und wir denken manchmal, ja, wir sind klein und schwach und mächtig und was können wir schon verändern auf dieser Welt? Tatsächlich, wir können nicht viel verändern. Aber wir dürfen nicht vergessen, wer der König der Herrlichkeit ist, der Mensch geworden ist, an dessen Geburt wir uns erinnern. Es ist der Schöpfer des Weltalls, der auch alles besitzt und er handelt. Und der zu uns kommt. Und da denke ich an Elisa. Im Alten Testament, 2. Könige 6, Vers 14 bis 17 nachzulesen. Elisa, der hat dem israelischen König immer wieder gesagt, wo er angegriffen werden würde. Von den Syrern. Und der syrische König hat gemeint, ja, habe da Verräter in seinem Heer. Und die sagten, nein, das ist nicht so. Sondern da ist der Prophet Elisa, der erzählt dem König von Israel immer wieder, wo wir ihn angreifen werden. Und da wollten sie den Elisa gefangen nehmen. Und eines Morgens, als der Knecht von Elisa hinausging, sagte, oh, wir sind verloren. Das syrische Heer rund um die Stadt Dothan, wo sie damals waren. Wir sind verloren. Und was sagte Elisa? Oh, wir sind verloren. Ne? Nein, er sagt, Herr, öffne ihm die Augen, Und der Herr öffnete dem Knecht Elisas die Augen und er sah das himmlische Heer um die Stadt. Und das himmlische Heer, Gott selbst schlug die Syrer mit Blindheit. Denk manchmal, sollen wir auch vielleicht stärker beten, Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen deine Herrlichkeit, die uns umgibt. Wir sehen nur die Probleme, wir sehen die Menschen, die leiden, wir sehen die Ungerechtigkeit, wir selbst erleiden Ungerechtigkeit, Verleumdung, Missachtung und so weiter. Aber wir sehen zu wenig die Herrlichkeit Gottes, die uns umgibt. Diese insgesamt mal unsichtbar. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung, aber die Engel und so weiter sehen wir nicht, aber die umgeben uns nicht, desto weniger. Wir sind umgeben vom König der Herrlichkeit und seiner Majestät. Und er behält den Sieg, auch in unserer Gemeinde, auch in unserem Leben. Und sollte es uns so gehen, dass wir denken, auch es geht mir zu Hause nicht so gut, es geht in der Familie nicht so gut, es geht beruflich nicht so gut, es geht in der Gemeinde nicht so gut, wie soll es da bloß weitergehen? Dann dürfen wir wissen, Jesus behält den Sieg. Er ist der Schöpfer des Weltalls, er ist der Erlöser, der am Kreuz gestorben ist. Er wird wiederkommen, herrlich, glorreich, aber auch bis dahin wird er uns immer wieder neu den Sieg schenken. Und wir dürfen mit ihm zuversichtlich auch in das neue Jahr gehen. Er, seine Kraft, ist in den Schwachen mächtig. Das ist die Jahreslosung 2012. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Erstens, Gott kommt zu seinem Volk, der König der Herrlichkeit ist Jesus, der kommt, der am Kreuz für uns gestorben ist, wegen meiner Sünde, der uns die Sünden gerne vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Und der mit seiner ganzen Herrlichkeit in unsere Herzen einkehrt. Und Paulus sagt, dass wir so von einer Herrlichkeit zur anderen verwandelt werden. Natürlich mitten durch die Schwierigkeiten des täglichen Lebens. Nicht so, dass wir dann keine Schwierigkeiten mehr haben. Aber er ist Sieger, er wird uns verändern. Er kämpft für uns, er kämpft für sein Volk, für seine Gemeinde und er bleibt Sieger. Und wenn wir Anfechtungen haben, wenn wir Probleme haben, dürfen wir zu ihm gehen, ins Gebet und wir dürfen auch ihn bitten, unsere Augen zu öffnen für seine Herrlichkeit immer wieder neu. Und ihm vertrauen, dass er uns ganz sicher zu seinem Ziel bringen wird. Lasst uns beten. Herr Jesus, wie mächtig bist du, als Kind geboren und am Kreuz gestorben, bist du doch siegreich auferstanden, hast Tod und Teufel und Sünde besiegt. Herr, du wirst wiederkommen, dafür danke ich dir und danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Freude für die ganze Welt wurde verkündigt. Und diese Freude dürfen auch wir verkündigen. Schenke Gnade, dass wir als Licht leuchten, dass wir als Gemeinde ein Licht sein können für unsere Umgebung, für die Menschen, die hoffnungslos sind, für die Menschen, die resignieren, für die Menschen, die suchen. Und schenke uns immer wieder neu die Gewissheit, dass du für uns kämpfst und dass du Sieger bleibst. Amen.